Woher rührt die Macht der Grausamkeit? Weshalb ist sie eine so zerstörerische politische Kraft und führt zwangsläufig immer ins Nichts? Strassberg, das Paradox der Grausamkeit. Von Daniel Strassberg, gelesen von Regula Imboden. Das Thema Grausamkeit lässt mich nicht los. Immer wieder taucht es in meinen Kolumnen auf. Einer der allerersten handelte von ökonomischer Grausamkeit, spätere thematisierten bürokratische Grausamkeit oder die politische Maxime des liberalen Staates, Grausamkeit um jeden Preis zu vermeiden. Doch bislang hatte ich den Mut, nicht die Kernfrage anzugehen. Weshalb Menschen andere Menschen quälen und es oft sogar genießen. Doch jetzt, da ich in der unbeschreiblich schönen Wüste Namibias sitze, zwischen rötlich schimmernden Tafelbergen und schattenspendenden Akazien, Oryxe und Paviane bei der Nahrungssuche beobachten kann und an Orten wie Marienthal, Grünau oder Lüderitz von einem Mitglied des Stammes der San oder der Nama, früher hießen sie Hottentotten oder Buschmänner, bedient werde, lässt es sich nicht mehr umgehen. Hier übte die Armee des Deutschen Reiches, schon damals Schutztruppen genannt, die Grausamkeiten des Dritten Reiches an den Hereros und anderen Ethnien ein. Ich werde ihre Grausamkeiten nicht aufzählen, zu rasch werden solche Aufzählungen pornografisch, aber auf das schreckliche Beispiel, das diese Überlegungen erst angestoßen hat, kann ich nicht verzichten. Zur Zeit der deutschen Kolonisation Südwestafrikas musste man einen Schein lösen, um die Erlaubnis zu erhalten, indigene Menschen zu jagen, um sie zu töten. Ich versuche mir die Gemütsverfassung eines Menschen vorzustellen, der um Erlaubnis nachsucht, in den nächsten 48 Stunden so viele Menschen erschießen zu dürfen, wie er eben kann. Bestimmt ist es ein Mann, wahrscheinlich ein adliger Offizier, Oberst von und zu irgendwas. Er erscheint im Büro des Jagdaufsehers, der trotz der Hitze, gegen die auch der Deckenventilator nichts vermag, in Jackett und Krawatte dasitzt und bittet ihn nach ein wenig Smalltalk höflich, man kennt sich ja vom Casino, ihm und seinen Freunden den fraglichen Schein auszustellen. Freut er sich darauf? Hat er das Gefühl, seine Pflicht zu erfüllen und dem Kaiser zu dienen? Oder macht es für ihn keinen Unterschied, ob er einen Oryx oder einen Menschen erschießt? Ich versuche mir auch die Todesangst des Gejagten vorzustellen, der vor drei oder vier Weißen flüchtet, die von ihren Pferden herab ihre Flinten auf ihn richten. Da versagt die Vorstellungskraft vollständig. Zwei der gängigen Diskussionen über Grausamkeit möchte ich vermeiden. Erstens die über die Definition von Grausamkeit. Der Ruf nach einer präzisen Definition degradiert jede ernsthafte politische Debatte zu einem Fangenspielen, in dem es nur noch darum geht, einen Fall zu erwischen, der von der Definition nicht erfasst wird, und ihn den anderen hämisch vor die Nase zu halten. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leserinnen und Leser ungefähr wissen, was Grausamkeit ist. Das muss vorerst genügen. Zweitens werde ich mich nicht auf die Anthropologie der Grausamkeit einlassen. Die Frage, ob der Mensch von Natur aus grausam ist oder ob ihn die Umstände grausam werden lassen, ist etwa so sinnvoll wie die Frage, ob der Mensch von Natur aus groß oder klein ist. Es gibt große und kleine Menschen und es gibt grausame und nicht grausame Menschen. Den wohlfeilen Spruch, dass jeder Mensch töten könnte oder andere quälen, wenn die Umstände es zulassen, halte ich für Unfug. Michel de Montaigne erfasst das Problem in nur wenigen Zeilen sehr genau. Zitat: Mir ist durch Geburt zugefallen, was ich Gutes an mir habe. Ich verdanke es also weder einem Gesetz oder einer Vorschrift noch irgendeiner Unterweisung. Die mir innewohnende Unschuld ist eine Nestlingsunschuld. Wenig Kraft und Künste keine. Von Natur aus wie aus Vernunftgründen habe ich einen grausamen Hass auf die Grausamkeit, denn sie ist für mich das Verwerflichste aller Laster. Er steigert meine Empfindlichkeit derart, dass ich nicht einmal ohne Widerwillen zusehen kann, wie man einem Hühnchen den Hals umdreht. Und ich ertrage es kaum, obgleich die Jagd doch stets eine gewaltige Lustbarkeit ist, einen Hasen unter den Zähnen meiner Hunde aufschreien zu hören. Jene, die es sich angelegen sein lassen, die Wollust zu bekämpfen, verwenden gern, um deren völligen Unwert und Widersinn zu beweisen, folgendes Argument: In ihrer heißesten Phase überwältige sie uns derart, dass der Verstand keinen Zugang mehr finde, und sie berufen sich dabei auf die Erfahrung, die wir Männer bei der Umarmung der Frauen machten. Zitat Ende. Dass er selbst Abscheu vor jeder Art der Grausamkeit erlebt, ist ebenso wenig sein Verdienst, wie es eine willentliche Entscheidung wäre, sadistische Wollust zu empfinden. Es gibt einfach solche und solche. Aber, und das macht die Grausamkeit zu einem eminent politischen Problem, oft spülen die Umstände Sadisten an die Macht. Vielleicht gibt die Etymologie Auskunft. Grausam ist eine Tat, wenn sie beim Opfer und oder bei einem Zuschauer ein Gefühl des Grauens hervorruft. Grauen ist eine Mischung aus Abscheu, Angst und Faszination. Beim Zuschauer überwiegt naturgemäß die Faszination, beim Opfer die Angst. Oft wird das Grauen mit einem Adjektiv wie unsagbar, unbeschreiblich oder namenlos versehen. Das Grauen scheint also ein Gefühl jenseits der Grenzen der Sprache zu sein. Neben dem Schmerz gehört das Wissen zum Grauen, sich nicht mehr mitteilen zu können, für alle Zeiten. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt, schreibt der Holocaust-Überlebende Jean Amery. Grausamkeit hat eine Art psychisches Locked-in-Syndrom zur Folge. Die Folter ist das Kondensat der Grausamkeit. Wer einen Menschen foltert, schließt ihn aus der Gemeinschaft der Sprechenden und damit aus der Gemeinschaft der Menschen aus. Nirgendwo sonst tritt der sadistische Rohstoff so offen zutage wie in der Folter, schreibt Elaine Scarry in ihrem bahnbrechenden Werk »Der Körper im Schmerz«. Die Folter setzt sich laut Scarry aus zwei Elementen zusammen: das Zufügen von körperlichen Schmerzen und das Stellen von Fragen. Nur in den seltensten Fällen geht es im Folterverhör darum, Informationen zu sammeln. Vielmehr soll der Gefolterte ganz bestimmte vom Folterer vorgegebene Sätze von sich geben: ein Geständnis, einen Verrat, eine Unterwerfung. Erst wenn der Folterer, der Diktator, der gewalttätige Ehemann, der brutale Lehrer sich auch der Sprache des Opfers bemächtigt hat, ist seine Macht absolut und auch seine Lust. Im körperlichen Schmerz verliert der Mensch, laut Scarry, die Welt, in der Sprache sich selbst. Deshalb wird im Zusammenhang von Folter und Grausamkeit oft von der Entmenschlichung der Opfer gesprochen. In der Tat verliert, wer seine Sprache verloren hat und sich nicht mehr mitteilen kann, die Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft. Und genau das ist das Ziel der Grausamkeit: dem Opfer die menschliche Würde, die Menschlichkeit zu nehmen. Dies führt zum Zirkel der Grausamkeit. Den anderen nicht als Menschen anzuerkennen, ist eine Voraussetzung dafür, eine grausame Tat an ihm vollziehen zu können. Zugleich ist die Entmenschlichung die Folge einer grausamen Tat. Wer gefoltert worden ist, kann fortan nicht mehr als Mensch gelten. Selbst Wohlmeinende stellen zwischen sich und den Gefolterten eine gläserne Wand auf. Es braucht eine fast übermenschliche Anstrengung, sich nicht abzuwenden. Sie gehören gleichsam einer anderen Gattung an: Ungeziefer, Untermenschen, Insekten, Würmer. Wesen, die getötet, aber nicht betrauert werden können, wie es Judith Butler formuliert. Eine Szene geht mir nicht aus dem Kopf, ich muss sie mir, trotz meines Versprechens, keine Grausamkeitspornografie zu betreiben, von der Seele schreiben. Kürzlich besuchte ich das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. An den einzelnen Baracken waren Tafeln angebracht, die beschrieben, was in diesen geschah. An der Essensbaracke stand geschrieben, die Wächter hätten Löcher in die Blechteller der Häftlinge gestanzt, damit die dünne Suppe, die sie geschöpft bekamen, schon ausgeflossen war, wenn sie einen Essplatz gefunden hatten. Die SS-Wächter fanden das lustig. Diese Szene zeigt, dass die Entmenschlichungsthese zu kurz greift und Fragen offen lässt. Woher die Lust am Quälen, an der Entmenschlichung? Und was sind die Täter, wenn die Opfer keine Menschen mehr sind? Im Buch Erstickte Worte der französischen Philosophin und Holocaust-Überlebenden Sarah Kaufmann finden sich folgende empörende Sätze. Zitat: Im Lager erweist sich als offenkundige Wahrheit die Dauerhaftigkeit und Beständigkeit des Menschengeschlechts und auch seine unzerstörbare Einheit. Dem Willen der SS zum Trotz, die es spalten und in feindliche Gattungen teilen will, trotz der in der Realität bestehenden hierarchischen Gliederungen der Lageraristokratie in SS-Götter, die Kapos, die Halbgötter und die Untermenschen. Zitat Ende. Auschwitz beweist, will Kaufmann sagen, dass allen Anstrengungen der Täter zum Trotz die Deportierten Menschen bleiben, weil gerade die Täter ihre Opfer als Menschen brauchen. Nur Menschen können entmenschlicht werden. Die Wachen können bei der obigen Szene nur lachen, weil sie wissen, wie ihre Opfer leiden. Denn sie leiden genau gleich. Wie die Täter leiden würden, wären diese die Opfer. Auch Tierquälerei ist nur befriedigend, wenn man die Tiere als empfindungsfähige Wesen anerkennt. Täter sind in gesteigertem Maß empathisch, allerdings ziehen sie perverse Schlüsse daraus. Sie wollen das Leiden nicht lindern, sondern verstärken, um sich ihrer absoluten Macht zu versichern, die sie von jedem Leiden befreit. Der Sadist entmenschlicht im Grunde sich selbst. Er spielt sich vor, nicht leiden zu können, weil er andere leiden lassen kann. Er spielt sich vor, kein Mensch zu sein. Er ist ein Gott, Herr über Leben und Tod. Doch er verfängt sich in einem Paradox. Nur weil er selbst ein leidensfähiges Wesen, ein Mensch ist, kann er sich in sein Opfer einfühlen. Und nur weil sein Opfer ein Mensch ist, kann er es leiden machen. Dieses Paradox lässt sich nicht auflösen. Der Folterer ist nur so lange Gott, wie er Menschen foltert. Der Psychologisierung politischer Konflikte liegt mir gewöhnlich fern, aber hier ist sie nicht zu umgehen. Trotz der Genfer Konventionen wird es nie einen Krieg ohne Grausamkeit geben. Der Glaube an die eigene Unverwundbarkeit und an die Wertlosigkeit der anderen sind die psychologischen Voraussetzungen des Krieges. Und nur Grausamkeit kann diesen Glauben bestätigen. Und nie wird jemand ohne Grausamkeit die absolute Macht an sich reißen können. Stalin verlor gegen Ende seines Lebens den Glauben an seine Unverwundbarkeit und wurde immer paranoider. Um den Glauben wieder zu gewinnen, wurde er unvorstellbar grausam. Seine Minister mussten nächtelang vor ihm tanzen und saufen, bis sie sich erbrachen. Wer nicht durchhielt, wurde erschossen. Auch der Russland-Ukraine-Krieg und der Gaza-Krieg ziehen sich nur deshalb in die Länge, weil sich Übermensch-Fantasien und Fantasien der Unverwundbarkeit nur so lange aufrechterhalten lassen, wie an den Gegnern tatsächlich Grausamkeiten verübt und sie zu Untermenschen erniedrigt werden können. In Israel hört man dieser Tage unablässig den Satz »We are a strong nation«. Frieden wird es aber erst geben, wenn das grausame Phantasma der Unverwundbarkeit aufgegeben und dieses Mantra durch die Einsicht ersetzt werden kann »We are a weak nation«. Nicht nur in Israel, überall.